Die Sehnsucht ist ein inniges, schmerzliches Verlangen nach jemandem oder nach etwas. So definiert es der Duden. Ist so ein schmerzliches Verlangen positiv oder eher negativ? Schwer zu sagen, kommt es doch häufig darauf an, wonach man sich sehnt. Sehnsucht nach der eigenen Ehefrau wird einem wohl keiner verübeln. Sehnsucht nach kühleren Temperaturen zumindest heute nicht. Im Januar, wenn es ohnehin schon kalt ist und vielleicht sogar Schnee liegt, da mag es anders sein. Umstände mögen sich ändern, die Sehnsucht nach bestimmten Dingen wird aber stets bleiben. Und dafür ist uns der Predigttext ein gutes Beispiel. Jesaja beschreibt in Kapitel 62 ein von Mauern umgebenes Jerusalem. Aber nicht nur das, Gott hat Wächter bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht wachen. Mauern und Wächter, das mag einem ein Gefühl von Sicherheit geben, es mag einen nachts ruhiger schlafen lassen, ja, da ist etwas, was mir Schutz gibt, da ist jemand, der auf mich aufpasst. Es mag aber einem auch den Schlaf nehmen. Denn wer weiß schon, was sich hinter den Mauern abspielt, welche Gefahren dort lauern. Und ist eine Mauer nicht auch etwas Einschränkendes? Ja, innerhalb der eigenen Mauern, da kann ich mich frei bewegen. Aber ich kann sie nicht verlassen, ohne mich möglicherweise in Gefahr zu begeben. So verwundert es nicht, dass Jesaja neben Mauern und Wächtern auch Feinde beschreibt. Und das Beunruhigende, sie scheinen sich nicht nur außerhalb der Mauern aufzuhalten. So schreibt Jesaja, dass sie in Jerusalem keine Speise und nichts zu trinken finden werden. Er schreibt, sondern diejenigen, die es einbringen, sollen es essen und den ewigen Lob preisen. Auffällig ist, die Feinde werden nicht genau benannt. Dennoch mag der geübte Leser schnell zum Schluss kommen, die Feinde, das sind diejenigen, die Juda bedrohen. Also geht es um die Zerstörung des ersten Tempels, dann sind es die Babylonier, in späteren Zeiten die Römer. Vielleicht können die Feinde aber auch aus dem eigenen Volk kommen und für Unruhe sorgen. Aufrufen, fremden Göttern zu dienen. Geschichten dazu erzählt uns die Tora zur Genüge. Beispielsweise spricht Moschee in einer Rückschau im 5. Buch der Tora: Mit eigenen Augen habt ihr gesehen, was der Ewige wegen des Baal Peor getan hat, wie der Ewige, dein Gott, jeden, der dem Baal Peor nachging, aus deiner Mitte hinwegtilgte. In diesem Fall ergeht es den Israeliten, die einer fremden Gottheit nachgingen, nicht gut. Sie werden hinweggetilgt. Ganz anders ergeht es den Israeliten, die treu geblieben sind dem Gott, denn Moschee spricht weiter, ihr aber, die ihr dem Ewigen, eurem Gott, treu wart, ihr seid heute noch am Leben. Gottes Treue kann Überleben bedeuten. Es ist, wie ich finde, ein schöner Gedanke. Im jüdischen Gottesdienst wird dieser Gedanke stets vor der Lesung aus der Tora zitiert. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wichtig meinem Großvater, Oberkantor Estrongo Nachama, der Auschwitz überlebt hatte und über 50 Jahre in der Berliner Synagoge Pestalozzi-Straße die Gottesdienste leitete, gerade dieser Vers war. Er war ihm so wichtig, dass er zu Beginn jeder Tora-Vorlesung sich der Gemeinde zuwandte und sie mit diesen Worten regelrecht ansprach. Ihr aber, die ihr dem Ewigen, eurem Gott, treu wart, ihr seid heute noch am Leben. Einen Vorwurf an jene, die während der Shoah ermordet worden sind, hat er damit selbstverständlich nicht verbunden. Es war für ihn vielmehr eine Bestätigung, dass er durch seinen Glauben, durch seine Liebe zu Gott, diese grausame Zeit überlebt hat, genauso wie fast alle anderen, die in den Nachkriegsjahren in der Synagoge waren. Berlin wurde für meinen Großvater zur neuen Heimat. Dabei stammte er eigentlich aus Griechenland, aus Saloniki. Dort ist er 1918 geboren, mit seinen Geschwistern bei seinen Eltern aufgewachsen. Als griechischer Soldat kämpfte er 1941 gegen die Nationalsozialisten, unterlag, kehrte nach Hause zurück nach Saloniki. Im April 1943 wurde er mit seiner gesamten Familie nach Auschwitz deportiert. Estrongo war der Einzige, der überlebt hat. Die Sehnsucht nach Saloniki, nach seiner Familie, nach seinem Elternhaus, er hat sie in sich getragen. Ja, sie hat ihn so sehr geschmerzt, dass er kaum über seine Familie erzählt hat. Und trotzdem war sie da, auch wenn es eben sein Saloniki nicht mehr gab. Und ähnlich ist es mit der Sehnsucht nach Jerusalem. Sie ist fester Bestandteil der jüdischen Tradition, auch wenn es eben die Stadt mit ihrem bedeutenden Tempel schon seit knapp 2000 Jahren, seit sie von den Römern zerstört worden ist, nicht mehr gibt. Die Sehnsucht aber bleibt. Ganz bekannt ist Psalm 137, wo es heißt: An den Strömen Babels saßen wir und weinten, an den Weiden darin hingen wir unsere Harfen auf. Wie sollen wir das ewige Lied auf fremder Erde singen? Sollte ich dich vergessen, Jerusalem, so versage meine Rechte. Kleben soll meine Zunge mir am Gaumen, so ich dein nicht gedenke, so ich nicht erhebe Jerusalem auf den Gipfel meiner Freude. Eindrücklicher kann man es gar nicht ausdrücken. Jerusalem vergessen, das ist unvorstellbar, damit würde der Tradition ein wichtiger Pfeiler entzogen werden. So verwundert es nicht, dass Jerusalem im täglichen Gebet, im jüdischen Gottesdienst Erwähnung findet. Es heißt: Und nach Jerusalem, deiner Stadt, kehre bald in Barmherzigkeit zurück und throne in ihr, wie du es versprochen hast, und erbaue bald in unseren Tagen sie zum ewigen Bau und richte in ihr bald Davids Thron auf. Gelobt seist du, ewiger Erbauer Jerusalems. Der Wiederaufbau Jerusalems ist mit dem Tempel verbunden. Erst wenn der Tempel widersteht, dann wird auch Jerusalem wieder errichtet sein, so die traditionelle Vorstellung. Eingeleitet wird dies durch den Messias, der auf dem Thron Davids sitzen wird, also als König regieren wird. Jedoch frage ich mich, wollen wir wirklich die Wiedereinführung des Opferkultes? Oder allgemeiner gefragt, haben das die Rabbiner vor knapp 2000 Jahren wirklich sofort gewollt? In den Gebeten, die wir im traditionellen Gebetbuch finden und die in der Zeit nach der Tempelzerstörung zusammengestellt worden sind, erscheint der Messias stets als eine Figur, die in der Zukunft erscheinen wird. So beispielsweise im Tischgebet, das nach dem Essen gebetet wird. Dort heißt es: Der Allbarmherzige sende uns bald den Propheten Elijahu, um uns allen gute und trostreiche Nachrichten zu verkünden. Der Prophet Elijahu oder Elia als der Vorbote des Messias, also derjenige, der den Messias ankündigen wird. Am Schabbatausgang wird gebetet, Elijahu, der Prophet, er komme bald zu uns mit dem Messias, dem Sohne Davids. Oder im täglichen Gebet, erfreue uns, ewiger unser Gott, durch Elijahu, den Propheten, deinen Knecht, und durch das Reich des Hauses Davids, deines Gesalbten, möge er bald zu uns kommen. Vom berühmten Professor Jeschajahu Leibowitz, der von 1903 bis 1994 lebte, ist überliefert, dass er stets meinte, dass es zum Wesen des Messias gehört, dass dieser in der Zukunft kommen wird. Und so stellte er fest, ein Messias wird auf immer derjenige sein, auf den ich jeden Tag warte. Aber ein Messias, der tatsächlich kommt, kann nichts als ein falscher Messias sein. Also etwas anders ausgedrückt könnte man auch sagen, die Hoffnung auf den Tempel, auf die Wiedererbauung des Tempels wird immer eine in die Zukunft gerichtete Hoffnung bleiben. Für die Gegenwart gilt, das große Heiligtum gibt es nicht mehr. Stattdessen eben viele kleine Heiligtümer, wie sie die Rabbiner genannt haben, die Synagogen. Als Rabbiner der jüdischen Gemeinde zu Dresden habe ich in den letzten 6 Jahren in einer Synagoge mit einem imposanten Bau, mit einer imposanten Architektur wirken dürfen. Eine der Besonderheiten dieser Synagoge ist die stufenweise Drehung des Kubus, sodass die Ostseite der Synagoge ganz genau nach Osten gerichtet ist. Und zudem ist auch der gesamte Innenraum gedreht. So wird die richtige Gebetsrichtung hergestellt. Wir beten nach Osten. Aber warum eigentlich? Woher kommt die Tradition, nach Osten zu beten? Wir lesen im 4. Buch der Tora über die 7 Lichter der Menorah, die im Tempel angezündet wurden. Es heißt in der Tora, der Ewige sprach zu Moschee, spricht zu Aaron, wenn du die Lichter anzündest, so sollen sie alle 7 nach der Vorderseite des Leuchters hinleuchten. Das hebräische Wort, das hier für Lichter benutzt wird, lautet Nerot. Die Masoreten haben eine interessante Verbindung zwischen Jerusalem und Nerot hergestellt. So hat das hebräische Wort Nerot den Zahlenwert 656. Jeder hebräische Buchstabe hat auch einen Zahlenwert, und wenn man das zusammenzählt, kommt man auf 656. Insgesamt 656 Mal wird Jerusalem in der Bibel erwähnt. Also hier entdecken wir eine schöne Verbindung zwischen Jerusalem und Licht. Wie kam es jedoch zu der Verknüpfung von Jerusalem und Osten? Spielt hier eine Rolle, dass die Sonne im Osten aufgeht, also der Osten für die Verbindung zwischen Jerusalem und Licht steht? Darauf kommen wir gleich zurück. Im Buch Daniel lernen wir, wie der Prophet Daniel zu beten pflegte. Wir lesen, Daniel ging in sein Haus, hatte geöffnete Fenster in seinem Erker Richtung Jerusalem, 3-mal täglich fiel er auf seine Knie und betete vor seinem Gott. Daniel betete also Richtung Jerusalem. Welche Richtung genau? Ob beispielsweise nach Osten, das wird hier nicht ausgeführt. Dafür berichtet uns der Talmud davon. Dort heißt es, wer sich im Tempel befand, betete in Richtung des Allerheiligsten. Wer in Jerusalem war, in die Richtung, wo sich der Tempelhof befand. Im übrigen Land wurde in die Richtung gebetet, in der sich Jerusalem befand, und außerhalb Israels generell nach Osten. Zugegeben, weder von Dresden noch von Berlin aus würden wir in Jerusalem ankommen, wenn wir ganz genau nach Osten reisen würden. Aber darum geht es hier auch nicht, sondern es geht um die Idee, einer kollektiven Gebetsrichtung, die ihren Ursprung darin hat, in die Richtung Jerusalem zu beten. Also wer sich in Israel befindet, der richtet sich tatsächlich danach, in welcher Richtung sich Jerusalem befindet. Aber außerhalb Israels ist stets der Osten die richtige Richtung. Wobei der Osten auch für Diskussionen unter den Rabbinern gesorgt hat. Es soll nicht der Eindruck erweckt werden, wir würden die Sonne anbeten. Daher wird im Talmud der Südosten empfohlen. Also wer zu Hause oder an einem anderen Ort betet und die Himmelsrichtung nicht feststellen kann, der soll dann zumindest seine Gedanken Richtung Jerusalem wenden. Die Gedanken nach Jerusalem wenden, also auch hier begegnen wir wieder dieser Stadt. Egal, wo wir sind, Jerusalem spielt immer eine Rolle. So passt auch der Abschluss von Jesaja, der seine Verheißung mit den Worten beendet: Man nennt sie heiliges Volk, Erlöste des Ewigen, und du wirst genannt gesuchte, nimmer verlassene Stadt. Jerusalem war trotz aller Katastrophen niemals verlassen und wird niemals verlassen sein. Nach der Zerstörung des ersten Tempels folgte circa 70 Jahre später der zweite Tempel. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels blieb die Sehnsucht nach Jerusalem. Heute gibt es wieder jüdisches Leben in Jerusalem, aber die Konflikte zeigen gleichzeitig, es ist nicht unbedingt leichter geworden. Es liegt in unserer Verantwortung, sich stets der besonderen Bedeutung von Jerusalem bewusst zu sein. Diese Stadt kann uns alle einen, Besitzansprüche können dagegen trennen. Wir alle aber sehnen uns nach Frieden, nicht nur in Jerusalem, sondern auf der ganzen Welt. Dass wir keine Mauern mehr brauchen, Wächter ihre Funktion verlieren. Ein Traum, möglicherweise aber zumindest ein Traum, nach dem wir uns doch alle sehnen. Möge es uns gegeben sein, zu erleben, dass aus diesem Traum Wirklichkeit wird. Und zwar nicht erst in Zukunft, sondern gern schon heute. Amen.